herzlich willkommen zu Standortdaten, Überwachung, Stalking und BLE-Tracker. Meine Eltern haben mir damals immer gesagt, teil mit fremden Menschen im Internet nicht, wo du wohnst. Heute machen das viele Menschen freiwillig, zeigen ihren Standort. Damit gehen einige Gefahren einher. Darüber werden wir jetzt was hören, beispielsweise Stalking, Standortdaten, Überwachung. Das Ganze bringt uns Lea. Lea ist Sicherheitsforscherin, kommt aus der Binary Kitchen in Regensburg und ist ein selbsternannter Panguin. Ich wünsche euch viel Spaß.
Dankeschön und danke, dass ihr da seid. Der Talk ist 30 Minuten angesetzt. Ich habe 41 Folien. Falls es Übersetzungswichte gibt, es tut mir total leid. Ich werde ein bisschen schneller reden, um mit den Slides durchzukommen. Wichtig mir ist mir auch zu sagen, in diesem Vortrag wird es um digitale, partnerschaftliche und geschlechtsspezifische Gewalt gehen. Es wird um Überwachung gehen, es wird um Stalking gehen. Dementsprechend, wenn das für euch Trigger-Themen sind, fühlt euch gerne frei, jederzeit diesen Raum zu verlassen. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn ihr das Video schaut, fühlt euch vollkommen frei, das Video zu pausieren, abzubrechen, nur mit einer vertrauten Person zu schauen, etc. pp. Gut, damit starten wir rein. Ich werde ein bisschen eine Einführung geben, über Standortdaten im Generellen reden, den Missbrauch von Standortdaten. Ich werde über Bluetooth-Tracker reden als spezifischeres Thema, weil das so ein bisschen der Aufhänger ist. Der Rest hat sich so ein bisschen als außenrum ergeben, als ich eine deutlich längere Version dieses Vortrags im lokalen Hackspace gehalten habe, der sich auch mehr auf die Bluetooth-Tracker fokussiert hat. Ich werde was zum Thema Stalking und digitale Gewalt mit Trackern sagen und am Ende gibt es noch ein kleines Fazit. Genau, Einführung. Ich habe verschiedenste Versionen dieses Vortrags schon gehalten mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die erste Version war, als ich quasi noch, ja, gerade frisch mit dem Bereich in der Masterarbeit angefangen habe. Das war auf der GPN. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Da rede ich relativ viel über die Grundlagen zu Bluetooth-Trackern, Bluetooth-Low-Energy-Trackern. Ich werde das hier synonym verwenden, auch wenn es natürlich nicht synonym ist. Gehe da tiefer in die Details von verschiedenen Netzwerken und Ähnlichem ein. Also wenn da irgendwie Interesse an spezifischen Details ist, gerne da reinschauen. Bei den MRMCD habe ich die Tag Me If You Can gehalten. Da geht es darum, Bluetooth-Tracker einfacher zu erkennen, auch mit einem selbstgebauten Prototypen auf ESP32-Basis. Da erkläre ich ein bisschen was dazu. Und auch da kann man reinschauen. Teile davon werden wir heute auch hier hören, insbesondere was die einfache Detektion angeht. Da werde ich aber nicht so in der Tiefe reingehen, wie ich das in diesem Vortrag gemacht habe. Deshalb sind es ja auch unterschiedliche Vorträge. Genau, aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Vorstellung. Hi, ich bin Lea. Die eine oder andere Person hat mich hier vielleicht schon rumhüpfen sehen auf der YCMP. Ich bin sonst in der Binary Kitchen Regensburg ansässig, auch wenn man da gerade irgendwie ein bisschen doof hinkommt für über die Strecke bei Nürnberg. Wie schon gesagt, bin ich ein Panguin und dezent koffeinabhängig. Also ich hatte heute auch schon einiges, um diesen Vortrag hier halten zu können und auch entsprechend in der Vorbereitung. Ich bin sonst relativ viel im Bereich IT unterwegs und Your Friendly Neighborhood Hacker, sowohl privat als auch beruflich. Und ich mag freie Software. Genau, dementsprechend so viel zu mir. Wir reden jetzt ein bisschen über Standortdaten. Das sind Daten zu dem Standort von in diesem Fall Personen und gegebenenfalls von begleitenden Gegenständen, zum Beispiel Smartphones, Tracker, ähnliches. Auch AirPods, die mittlerweile, also AirPods als Geräte, die auch an solchen Netzwerken teilnehmen können. Und Ortung funktioniert meistens mittels GPS und Internet für solche Standortdaten, über die wir heute reden. Ausgenommen Bluetooth-Tracker, die funktionieren indirekt über GPS, nämlich von den Geräten, mit denen sie kommunizieren, aber dazu dann am entsprechenden Punkt noch mehr. Wir reden hier sowohl über den Live-Standort als auch über einen Standortverlauf, also wo ist eine Person jetzt im Moment und wo war sie historisch. Genau. Und meistens sind diese Standortdaten auch in den Händen von großen Unternehmen mit entsprechenden Services auf Smartphones. Ich meine, wer kennt es nicht? Wir downloaden uns eine neue Android-App, sie möchte Berechtigung haben, sie möchte auch Berechtigung für den Standort haben. Und selbst wenn diese App nicht unbedingt die direkte Berechtigung für den Standort hat, Wi-Fi-Netze sind unglaublich auskunftsfreudig, was sowas angeht. Oder eben umliegende Geräte oder ähnliches. Also in irgendeiner Art und Weise ist unser Standort immer in irgendwelchen Applikationen oder Ähnliches bekannt. Dementsprechend, das ist so ein bisschen der Teil, dass wir eigentlich leider mittlerweile relativ gläserne BürgerInnen geworden sind. Dementsprechend interessieren sich auch Behörden für unsere Standortdaten. In bestimmten Szenarien interessieren sich auch Arbeitgebende für unsere Standortdaten. Aber auch Eltern können sich dafür interessieren in der Konstellation von minderjährigen Kindern. Oder eben auch in Beziehungen, dass da Standortdaten durchaus relevant sind. Mit Standortdaten kann man auch entsprechende Bewegungsprofile erstellen. Da geht es nämlich nicht nur um die eigentliche Überwachung der Lokation, sondern auch zugehörige Handlungen, also Arbeit, Hobby etc. Welche sozialen Beziehungen ergeben sich daraus und Ähnliches. Dementsprechend gibt es da auch entsprechende Alltagspatterns wie Tagesrhythmus, wenn ich mich zu einer bestimmten Zeit zu Hause befinde und dann irgendwann das Haus verlasse und dann irgendwann zu Hause ankomme, könnte man damit auch sowas ableiten, wie wann schlafe ich, wann bin ich wach. Es geht um sowas wie Arbeitsplätze als einer der Orte, die ich häufig besuche, oder Freizeitorte, nicht Freizeittorte, die ich entsprechend häufig besuche. Also dementsprechend kann man da schon einiges ablesen, was eine Person eigentlich so ihr ganzes Leben lang macht. Was aber auch mit reinkommt, sind sowas wie medizinische Besuche, zu welcher Arztpraxis gehe ich, beziehungsweise in welcher Nähe, was befindet sich in meiner Nähe, ist da vielleicht irgendwie auch eine Psychotherapie oder Ähnliches. Es lassen sich neue Hobbys detektieren, wenn ich beispielsweise an neue Orte gehe, an denen ich sonst nicht so war, oder wenn ich mich im Umkreis von Personen aufhalte, bei denen ich mich normalerweise nicht so aufhalte oder jetzt neu aufhalte. Da geht es ganz viel um sowas wie eigene Datensouveränität, also wo sind eigentlich meine Daten. Und das war auch so ein bisschen das Resultat aus dem Vortrag, den ich in meinem Hackspace gehalten habe und wo wir so ein gemeinsames Workshop-Thema hatten, als wir ganz viel darüber philosophiert haben, wo sind eigentlich meine ganzen Standortdaten? Und dass es eigentlich überraschend einfach ist, Menschen zu tracken, jetzt auch mal unabhängig von Bluetooth-Trackern, dass eigentlich ja irgendein Unique Identifier auf irgendwelchen Geräten ausreicht, dass auch so eine Kreativität genutzt werden kann wie mit Mesh-Testing-Netzwerken oder Ähnliches und dass es super schwer ist, das sinnvoll in der Breite zu unterbinden. Deshalb ist es ja eigentlich viel eher ein Awareness-Vortrag, der ja so ein bisschen Auswirkungen zeigt, bisschen Technisches mit reinbringt, aber mich selber gewissermaßen auch schockiert und deshalb möchte ich einfach darüber reden, dass das Thema ein gewisses Bewusstsein erfährt. Genau, und mehrere Puzzleteile können zu einem großen Bewegungsprofil zusammengesetzt werden, je nach verschiedenen Services, die das entsprechend bedient. Ein Beispiel ist, ich starte meinen Tag zu Hause, daher bekomme ich den Wohnort einer Person raus. Ich kann um eine bestimmte Uhrzeit mit einem bestimmten Zug zur Arbeit fahren, dann bekomme ich so grob raus, wann arbeitet eine Person, wann kommt sie nach Hause. Übliche Verkehrswege, kann gegebenenfalls schauen, was für Tickets verwendet die Person, also beispielsweise in welchem Zug ist sie denn meistens unterwegs, geht das mit Deutschlandticket, ist das Fernverkehr und kann da vielleicht sogar schon Rückschlüsse ziehen auf das gewöhnliche Bewegungsverhalten dieser Person und den Mobilitätsmöglichkeiten. Oder wenn sich da zum Beispiel was ändert von Zug auf Auto, von Auto auf Zug oder Ähnliches, kann ich zum Beispiel irgendwie auch, gut, das geht auch anhand von anderen Daten ableiten, okay, hat sich da vielleicht was im Leben dieser Person verändert? Nimmt die jetzt primär das Auto, weil sie zum Beispiel eine Familie gegründet hat oder Ähnliches? Und das kann man gegebenenfalls alleine einfach an den Standort- bzw. Bewegungsprofildaten rauslesen. Dann natürlich Arbeitsort, Arbeitszeit, Ähnliches. Gegebenenfalls kann ich auch, wenn in der Mittagspause irgendeine Form der Bewegung stattfindet, ich in die Kantine gehe oder Ähnliches, kann ich irgendwie herausfinden, wann eine Person eigentlich so Mittagspause hat. Ich habe eine Uhrzeit, wann das stattfindet. Ich weiß gegebenenfalls, wo diese Person hingeht. Ich weiß, befindet sich diese Person jetzt gerade im Betrieb? Macht sie extern irgendwo Mittagspause? Mit wem trifft sie sich gegebenenfalls in dieser Mittagspause? Und dann zum Beispiel auch sowas wie ihre abendliche Aktivitäten. Ich kann relativ easy herausfinden, geht eine Person in einen Hackspace? Was macht sie in ihrer Freizeit? Geht sie in irgendwelche Sportstätten oder Ähnliches? Und dementsprechend kann ich da auch mögliche Abweichungen detektieren. So, Abweichungen können sowas sein wie neuer Standort zum Tagesstart. Da übernachtet jemand plötzlich woanders. Könnte eine neue soziale Beziehung sein. Früherer Arbeitsstart, späteres Ende. Die Person könnte gerade irgendwie Stress im Job haben. oder eine neue soziale Beziehung irgendwie im Arbeitskontext. Nicht mehr stattfindender Besuch von einer Sportstätte. Vielleicht hatte jemand ein gesundheitsförderndes Hobby beendet. Könnte so eine Krankenkasse zum Beispiel interessieren, wenn es doof läuft. Dienstreise. Je nachdem, in welchen Vertraulichkeitsklassen ich so unterwegs bin, fliegen da Standorte von KundInnen durch die Gegend, die vielleicht eigentlich so nicht bekannt sein sollten. Ich kann natürlich auch schauen, okay, hat die Person ein neues gesundheitliches Problem, indem sie zum Beispiel bei einer neuen Ärztin oder neuen Therapeutin von einem Fachgebiet ist, wo sie vorher noch nicht war. Ich kann schauen, besucht die Person irgendwelche Beratungsstellen? Ist die Person zum Beispiel, um supersensible Dinge zu nennen, bei den anonymen AlkoholikerInnen oder ähnliches? Da kommt sowas rein wie Schwangerschaftsabbruch, Suchtberatung, Beziehungsgewalt. Für all das gibt es entsprechende Beratungsstellen. Und das sind natürlich supersensible Daten, ob eine Person sowas macht oder eben nicht. Und das kann ich halt alleine schon an diesen Standortdaten ablesen. Ich kann auch sowas anschauen wie Krankenhausaufenthalte, Noteinsätze, Polizei oder den Besuch bei SexarbeiterInnen. All das ist halt mit Standortdaten möglich. Dementsprechend sind es auch ziemlich sensible Daten. Angriffsperspektiven sind sowas wie Datenhandel im größeren Stil. Behörden könnten sich dafür interessieren, wenn beispielsweise Menschen mal wieder unter Generalverdacht gestellt werden. 1984 lässt grüßen. Arbeitgebende könnte das gegebenenfalls interessieren, wenn die entsprechend Daten missbrauchen möchten. Oder eben auch, wo wir später auch noch drauf eingehen, PartnerInnen, gerade was so dieser Bereich soziale Beziehungen angeht. Oder wenn es ganz schlimm wird, ist es vielleicht schwierig, wenn eine Person, die in einer missbräuchlichen Beziehung ist, sich zu Partnerschaftsgewalt beraten lässt. Beim Datenhandel sprechen wir vom systematischen Verkauf von Standortdaten und ja, das ist ein Problem. Im besten Fall oder im harmlosesten Fall, wobei auch der nicht harmlos ist, geht es da um Marketingzwecke und Geld generieren. Willkommen im Kapitalismus, da geht es dann viel um maßgeschneiderte Werbung. Das ist aber nicht das Ende, das ist gerade mal der Anfang davon. Das kann dazu führen, dass in diesen Datensätzen auch Einzelpersonen identifiziert werden können, auch wenn sie natürlich anonymisiert sind. In dem Fall, im Falle von Standortdaten, geht es da um so Fälle wie Einfamilienhäuser, in denen das dann eben bis auf die Ebene einer Einzelperson runtergebrochen werden kann. Und das ist dann natürlich der Einstieg in starke Einschränkungen der persönlichen Privatsphäre. 1984 ist da die entsprechende behördliche Dystopie. Strafverfolgungsbehörden kann das unter Umständen aber auch interessieren, sowie Geheimdienste in In- und Ausland. Die Zielgruppe von solchen Datenhandel bzw. Missbrauch sind dann gerne mal auch Angestellte von Militär- und Rüstungskonzernen, da geht es um sowas wie nationale Sicherheit und dementsprechend der Leak von vertraulichen Informationen, je nachdem, wo sich diese Personen aufhalten. Das ist dann so ein bisschen die überspitzte Version von Dienstreise und bei welchen KundInnen bin ich eigentlich. Und das ist in der Tat auch eine mögliche Gefahr für die Sicherheit von einem Land, von uns allen. Bei Arbeitgebenden ist es so, dass die gegebenenfalls durch Standortdaten auch Leistung beurteilen können. Beispielsweise früher, später ähnliches, sowas wie regelmäßige medizinische Termine könnten relevant sein. Ein ungesunder Lebensstil könnte relevant sein. Wie gesagt, ich zeichne hier eine gewisse Dystopie auf, was man mit diesen Daten eigentlich machen kann. Genau. Mögliche Schwangerschaften sind zum Beispiel auch ein Punkt. Und ja, bei PartnerInnen ist es so, dass es durchaus ein legitimes Teilen des Standorts aus pragmatischen und Sicherheitsgründen geben kann. Bei mir ist es so, dass ich ganz gerne zum Beispiel mit meinen Eltern meinen Standort teile, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, wo ich mich nicht hundertprozentig sicher fühle, dass ich denen dann das einfach für einen sehr begrenzten Zeitraum freigebe oder ähnliches. Was ein bisschen ironisch ist, weil letztlich geben wir damit Leuten den Standort frei, die eigentlich mit am gefährlichsten für uns werden können, während wir, also wenn man sich so ein bisschen das anschaut, wer eigentlich gefährlich für welche Personengruppen werden kann, dann ist es schon so, dass viel an Gewalt bzw. Beziehungsgewalt in Beziehungen passiert. Und dann ist es irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich den Standort mit einer Person teile, die statistisch gesehen ein höheres Risiko dafür hat, dass ich dort in eine gefährliche Situation geraten könnte. Aber wie gesagt, es gibt sehr legitime Szenarien und dementsprechend kann das auch aus Sicherheitsgründen passieren. Was allerdings leider auch passieren kann, ist, wenn dann nicht irgendwie einmalig der Standort geteilt wird, sondern immer der Standort geteilt wird, was auch vollkommen legitim sein kann und legitime Gründe haben kann. Aber da kann zum Beispiel auch eine sukzessive Grenzverschiebung stattfinden. Warum das vielleicht auch ein Problem ist, wenn ich meinen Standort permanent mit jemandem teile, darauf gehen wir gleich auch noch ein. Und es gibt dann natürlich eine Möglichkeit des Stalkings. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie das leider funktionieren kann, aber hier reden wir dann entsprechend über eine. PartnerInnen könnten dann auch sehr früh auf neue soziale Beziehungen aufmerksam werden, könnten auf bestimmte Orte, die ich häufiger besuche, aufmerksam werden oder eben auch Ärzte in Beratungsstellen und ähnliches. Also eigentlich selbiges Gefahren- oder nicht Gefahrenprofil, selbige Interessen wie in den vorherigen Fällen teilweise auch schon. Generell gibt es so eine menschliche Reaktion auf Überwachung beziehungsweise Annahme von Stalking. Das geht jetzt ganz generell um Überwachung, nicht zwingend Standortüberwachung, aber wenn Menschen generell die Annahme von Überwachung haben, das ist hier zum Beispiel aus dem Videokamerabereich, dann neigen Menschen zu erhöhter Selbstkontrolle, stärkerer Anpassung an soziale Normen und Unterdrückung mancher Verhaltensweisen. Nach digitalem Stalking ist es so, dass Betroffene auch ihre Standorte verändern, ihre Routinen abändern, bestimmte Orte vermeiden, auch Spontanität vermeiden und ihre Wege anfangen, strategisch zu planen. Ich möchte an dem Punkt einfach darauf hinweisen, wenn wir unseren Standort freigeben, vielleicht auch permanent, dann könnte man, je nachdem, wie sich gegebenenfalls auch eine Grenzverschiebung zeigt, wie gesagt, das sind definitiv nicht alle Fälle, sondern nur ein winziger Bruchteil, in denen das passiert. Aber dann sind wir bereits bei dieser Annahme von Überwachung. Und da könnte es natürlich sein, dass wir unser Verhalten tatsächlich ändern. Dass wir weniger spontan sind und dass wir letztlich auch sagen, okay, ich treffe mich mit bestimmten Menschen nicht. Ich mache jetzt etwas Bestimmtes nicht. Und damit tatsächlich auch soziale Isolation fördere. Daneben ist es natürlich auch eine Verschlechterung des allgemeinen psychischen Zustands, der dann dazu führt, dass ich weniger sozial bin, als ich vielleicht wollen würde. Und zu einer gewissen Grenzverschiebung kann es dann auch kommen. Genau. Wie kann sowas jetzt passieren? Es kann von einer vorherigen freiwilligen Freigabe dazu kommen. Es kann aber auch dazu kommen, dass verschiedene Apps Standorte von sich aus schon teilen, also Instagram und Snapchat und wie sie alle heißen, haben da entsprechende Funktionen. Dass es da sogar halt irgendwie passieren kann, dass FreundInnen oder PartnerInnen den Standort beobachten, ohne dass ich halt das irgendwie so wirklich weiß oder mitbekomme und dann vielleicht in Streitgesprächen damit konfrontiert werde, dass ich an einem bestimmten Ort war oder vielleicht eine bestimmte Person getroffen habe. Ansonsten gibt es auch leider digitale Umwege. Es gibt Webkomponenten von Apps, zum Beispiel Threema oder WhatsApp, wo Nachrichten mitgelesen werden können. Und das ist dann an sich nicht Standortstalking in dem Sinne. Aber da fallen natürlich auch Standortinformationen raus, wenn ich zum Beispiel jemandem schreibe, hey, ich bin jetzt da und da oder wollen wir uns auf einen Kaffee treffen, da und da oder so. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir Menschen auch irgendwie mal öffentlich auf Social Media posten. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ja ich zum Beispiel von der YCMP poste, also bin ich wohl in Erlangen bei der YCMP. Es ist keine Raketenwissenschaft, das herauszufinden. Und dann gibt es noch Bluetooth-Tracker, auf die wir auch noch genauer eingehen werden. Nämlich jetzt. Genau, Bluetooth-Tracker. Das sind so coole Geräte, die eigentlich einen total legitimen Anwendungsfall haben. Ich packe zum Beispiel meinen Bluetooth-Tracker in meinen Rucksack, weiß dann, wo mein Rucksack ist. Wir hatten eben Nachtzugvortrag. Ich packe meinen Bluetooth-Tracker in meinen Koffer im Nachtzug, der wird nachts geklaut. Ich kann meinen Koffer finden, der mir im Nachtzug geklaut wurde. Also an sich legitime Anwendungsfälle. Ich habe eben schon gesagt, eigentlich heißt das Protokoll Bluetooth Low Energy. Verwende ich hier äquivalent, weil es für Nutzende jetzt nicht den großen Unterschied macht. Packe ich in wertvolle Gegenstände. Ich habe auch schon Leute gesehen, die das in Fahrräder einbauen, damit ja da im Fall der Fälle diese schneller gefunden werden können. Man kann damit auch Haustiere tracken. Bitte ein bisschen aufpassen, wo an den Haustieren angebracht. Die können sich da verletzen. Man kann tatsächlich auch, wenn man verpeilt ist, das ein Geldbeutelschlüssel oder sonst was packen, kann das dann klingeln lassen, findet dann seinen Schlüssel oder seinen Geldbeutel schneller wieder. Und die aktuellen Tracker haben ein sogenanntes Crowdsourcing-Netzwerk, Network. Das heißt, ich kann Tracker finden mit den umliegenden Geräten eines Netzwerkes. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Und die sind eigentlich so beliebt seit etwa Pandemie durch den AirTag 2021. Genau. Okay, hier habe ich schon alles auf eine gepackt. Egal. Genau. Die Idee von Crowdsourcing Networks ist bei den ursprüngliche Idee ist, okay, ich finde Geräte mittels Bluetooth. Das ist ein bisschen doof, weil Bluetooth ist von der Reichweite her beschränkt. Cool wäre es, wenn ich überall meinen Tracker finden könnte. Und das mache ich, indem ich nicht nur das Owner-Device habe, also das Gerät, mit dem mein Tracker verbunden ist, sondern ich verwende alle möglichen umliegenden Geräte, die ihren Standort dann tatsächlich nochmal teilen. Das heißt, der Bluetooth-Tracker kommuniziert mit seiner Umgebung, sagt den umliegenden Geräten eines Netzwerkes, hallo, hier bin ich, bitte gebe meinen Standort weiter, und dann wird dieser Standort im Netzwerk weitergegeben. Die Tracker sagen im Grunde genommen relativ häufig, okay, hallo, hier bin ich, und geben dann entsprechend den Standort weiter. Anwendungsfall, wie gesagt, Katze. Man kann es auch in Pakete packen. Okay, ich jetzt mir das LaTeX ein bisschen zerhauen, sehe ich gerade. Aber das war tatsächlich so, dass mir jemand Bluetooth-Tracker für meine Masterarbeit zur Verfügung gestellt hat und die per Paket verschickt hat. Und ich habe die Person gebeten, ey, lass die bitte in deinem Tracking drin. Mich würde interessieren, was passiert. Und wir konnten besser als der DHL-Sendungscode es zugegeben hat, verfolgen, wo sich das Paket gerade befand. Das war tatsächlich ein relativ cooler Anwendungsfall. Also wenn ihr Pakete zu vertrauten Personen von A nach B schickt, fragt die gerne mal, ob ihr einen Tracker mit reinpacken dürft. Das ist eigentlich ganz cool, das zu sehen. Auch wenn es natürlich ein bisschen doof ist, weil da sind wir wieder beim Fall, wenn jetzt zum Beispiel DHL das mit ausstatten würde, wobei, die haben die Daten eh. Ihr seht den Punkt, auf den ich hinaus möchte. Standortdaten können auch da verwendet werden, um Leistung von ArbeitnehmerInnen zu tracken. Und privat kann das durchaus Spaß machen. Genau. Populäre Netzwerke haben wir. Zum Beispiel Apple Find My, eben genannter AirTag. Leider sind da auch AirPods drin, die für sowas verwendet werden können. Dann auch vor allem in dem Bereich digitales Stalking. Wir haben das Google Find My Netzwerk, die sind nicht kompatibel zueinander, das ist ein bisschen doof. Apple stellt da eigene Geräte zur Verfügung, bei Google ist es so, dass die mein Gerät finden Spezifikation haben, da gibt es dann mehrere verschiedene Geräte, gut, gibt es bei Apple mittlerweile auch. Teil und Samsung haben zum Beispiel auch noch eigene Netzwerke, hier aber nicht im Detail besprochen. Und im Grunde genommen gibt es bei diesen Trackern mehrere Zustände. Unpaired heißt, die sind noch nicht initialisiert, die haben noch kein Owner-Device, das heißt, die müssen erstmal gepaart werden. Dann sind die irgendwann gepaart und dann connected, die haben eine Verbindung mit dem Owner-Device, das heißt, die senden auch keine Broadcasts für andere Geräte nach außen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Zustand, okay, wir haben eine Verbindung, alles super. Nearby ist, wenn die ihre Verbindung zum Owner-Device verloren haben, je nachdem gibt es dann einen Broadcast mit dem ersten Teil des Public Keys ohne die Reports zu dem Crowdsourcing-Netzwerk. Das heißt im Grunde genommen, okay, es versucht noch eine Verbindung zu gewinnen, da verändert es noch die MAC-Adresse alle 15 Minuten, um da einfach einen gewissen Zufall mit drin zu haben, dass die Geräte an sich nicht direkt getrackt werden können, beziehungsweise es quasi reverse verwendet werden kann, damit eine statische MAC-Adresse nicht dazu führt, dass ich über Jahre hinweg einen Tracker verfolgen kann und dadurch relativ easy eine Person verfolgen kann. Und Lost Separated ist, wenn die Verbindung zum Owner-Device länger verloren ist, da rotiert es alle 24 Stunden von der MAC-Adresse, damit sie eben lange genug auffindbar sind, um für diverse Tracker-Apps wie AirGuard, was ich noch vorstellen würde, oder die OS-Detection, damit diese einfach noch in der Nähe gefunden werden können und man so mitreisende und stalkende Tracker finden kann. Genau, Netzwerkbeispiele ist Apple Find My, das ist die Lösung für die Geräte des Apple-Ökosystems, besonders populär sind die durch AirTags. Es gibt die Google-Geräte, die funktionieren ähnlich und beide Netzwerke haben etwa eine vergleichbare Abdeckung und Funktionalität. Man kann mit seinem Android- oder Apple-Gerät auch Android- bzw. iOS-Gerät auch entsprechend opt-outen, wenn man das möchte. Dann kann man allerdings nicht mehr selber die Geräte verwenden. Und es gibt verschiedene Tracker, mehrere Anbietende für beide Netzwerke und wie gesagt, die sind nicht zueinander kompatibel. Genau, das sind so ein bisschen die Basics. Ich bin ein bisschen durchgerannt, hoffe, es ist trotzdem soweit verständlich. es gibt leider Stalking und digitale Gewalt. Es gibt hier so ein paar Statistiken, zum Beispiel das Bundeslagebild geschlechtsspezifisch gegen frauengerichtete Straftaten 2023 und die polizeiliche Kriminalstatistik 2024. Da gibt es relativ viele Stalking-Fälle, die nur zu einem Bruchteil digital bzw. via Internet stattfinden. Die meisten Betroffenen sind tatsächlich weiblich. Also da haben wir tatsächlich einen Geschlechtsbias drin. Genau. Und Betroffene... Okay. Genau. Es gibt relativ viele Betroffene von digitaler Gewalt und Beziehungsgewalt. Das ist eigentlich letztlich, was diese Folie in Zahlen aussagen soll. Und die Idee ist, warum ich diese Statistiken hier überhaupt einblende. Ich wollte zeigen, beziehungsweise will zeigen, dass das durchaus ein Problem ist, was aber nicht nur auf Tracker beschränkt ist. Bluetooth-Tracker spielen da schon eine gewisse Rolle mit drin, aber letztlich ist es ein Problem. So. Ein bisschen müssen wir uns beeilen. Genau. Letztlich gibt's auch Informationen von Beratungsstellen und Frauenhäusern und Supportinfrastruktur. Und auch da, Stalking ist generell ein Problem, vor allem über den geteilten Standort oder eben die Kontrolle der Endgeräte. Also Bluetooth-Tracker sind da gar nicht so das große Problem, wie ich es zum Beispiel anfangs im Verdacht hatte. Betroffene sind meistens nicht so sensibilisiert für das Thema leider. Und die Prävalenz ist bisher, wie gesagt, eher gering. Es gibt eine hohe Dunkelziffer, die vermutet wird. Genau, ich habe das selber so ein bisschen getestet. Es gibt ein reales Missbrauchspotenzial, ist durch anbietende Netzwerke Nutzungsbedingungen ausgeschlossen und natürlich illegal. Es gibt verschiedene Ansätze zur Prävention und Detektion, das ist eigentlich das Wichtigste hier. Es gibt auch einen Standard, der sich damit befasst, DULT heißt der. Ich habe das, wie gesagt, selbst so ein bisschen in der Praxis getestet. Und da ist eigentlich, also ich skippe hier jetzt einfach mal so ein bisschen durch, weil ich eigentlich zu dem mir wichtigsten Punkt kommen möchte. Ich habe es ein bisschen eng geplant. Folien werde ich dennoch zur Verfügung stellen, nämlich zur App AirGuard, wenn man das detektieren will. Das ist eine Smartphone-App für iOS und Android zur Detektion von Trackern. Gibt es entsprechend in verschiedenen Sensitivitäten, falscher Alarm und Klassifizierung ist möglich. Mein Praxistest dazu war relativ zufriedenstellend, insbesondere im Vergleich zur OS-Detektion. Und ist auch das Mittel der Wahl zur Detektion, insbesondere bei Beratungsstellen und Frauenhäusern. Es macht einen manuellen Scan nach Trackern in der Umgebung, wenn ihr das öffnet. Es macht aber auch einen Hintergrundscan, mit dem ihr mitreisende Tracker relativ gut finden könnt. Ihr könnt auch Fehlalarme klassifizieren und habt auch Historie für erkannte Tracker. DULT ist, wie gesagt, einfach ein großer Standard, der dazu existiert. Da geht es vor allem darum, ein Protokoll zu entwickeln, mit dem man solche Tracker detektieren kann. Es gibt drei verschiedene Dokumente, kann man sich mal anschauen, wenn man sich für Dokumente, Prozesse und Ähnliches interessiert. Vom Prinzip her ist es eigentlich was schon relativ gut implementiert ist. Es hat sowas wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Standortdaten auf den Servern von Anbietenden, Rotation von MAC-Adressen und Ähnliches. Es hat Anti-Stalking-Maßnahmen der Tracker mit drin, wie zum Beispiel, dass Tracker selbst einen Soundalarm haben sollten. Genau. Es hat auch verschiedene Threat-Modelle drin, die sich mit den Erfahrungen von Beratungsstellen decken, zum Beispiel, dass vor allem Frauen mit wenig technischer Expertise und wenig Awareness häufig betroffen sind, wird entsprechend auch charakterisiert. Und genau, bei den Angreifenden ist es häufig so, dass das missbräuchliche Partner sind, die potenziell die Endgeräte verwalten können. Der Punkt hier ist vor allem, dass da eine höhere angenommene Kompetenz zu den Endgeräten ist und man einfach dieses Wissensgefälle hat und durch dieses Wissensgefälle ein entsprechendes Machtgefälle. Man kann hier verschiedenste Angriffsszenarien haben, Personen-Tracker unterschieben, entsprechende Modifikationen, Sicherheitsmechanismen und Ähnliches ausheben, etc., etc., etc. Das wahrscheinlichste Stalking-Szenario ist mir relativ wichtig, denn meistens sind die betroffene weibliche Person mit weniger technischer Expertise und wenig Sensibilisierung, gegebenenfalls auch mit gemeinsamen Kindern. Angreifende sind meistens männliche, missbräuchliche Partner, die zumindest genügend technische Expertise für Standortüberwachung und Tracker-Einsatz haben. Im schlimmsten Fall sind das Leute wie wir, die Ahnung von IT haben. Und dementsprechend möchte ich da sagen, kann passieren. mögliche Betroffene kann man darauf hinweisen und sensibilisieren. Genau. Was tun bei Fund? Im besten Fall versuchen zu lokalisieren, deaktivieren. Man kann Alufolie drum wickeln und hören, die Dinger auf den Standort zu senden, weil Physik sagt nein. Man kann über sowas wie Location Spoofing nachdenken, das ist hier aber gar nicht so der Punkt. Und ähnliches. Es gibt verschiedenste Anlaufstellen für Gewalt und digitale Gewalt. Genau. Und dementsprechend Standortdaten, es brennt alles, es ist alles schrecklich. Es ist schrecklich, dass wir an einem Punkt sind, an dem wir darüber reden, wie und von wie vielen Stellen Standortdaten eigentlich missbraucht werden können. Und dementsprechend passt bitte auf euch auf. So. Dankeschön.